Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, und heute begleitet uns der Berliner Schriftsteller Lutz Rathenow. Soeben ist sein neuestes Buch erschienen, Trotzig, Lächeln und das Weltall streicheln. Geboren ist er 1952 in Jena, wurde zu einem Schriftsteller, ja, der konsequent kritisch über Kreuz mit seinem Staat war, der DDR. 15.000 Seiten umfasste schließlich seine Stasi-Akte. Über 40 Bücher hat er veröffentlicht in Ost und West, Prosa, Gedichte, Essaybände und auch immer wieder Kinderbücher. Ja, und mit Kinderszenen, Herr Rathenow, da fängt jetzt auch Ihr Buch an, Ihr Leben in Geschichten. Demnach waren Sie schon, ja, so als Steppke ein Geschichtenerzähler.
Ja, das hat sich so entwickelt, weil ich vielleicht manche andere Sachen nicht so konnte, Musik oder bildende Kunst, was mir eigentlich auch gefiel. Ja, geschrieben habe ich immer sehr viel und bin jetzt ein bisschen verblüfft, wie viel daraus geworden ist, auch an Skizzen. Und dank des Herausgebers Marco Martin und dank der Lektorin, die auch sehr intensiv an dem Buch mitgearbeitet hat, ist da jetzt doch eine sehr strikte Auswahl entstanden von Geschichten, die vielleicht nicht zusammenzugehören scheinen, die das aber in ihrem Drang, neugierig zu bleiben, vielleicht doch tun.
Erfinden fällt leichter als erinnern. Da heißt es gleich am Anfang in einem Text, das ist der alte Fallstrick für jeden autobiografischen Text, ja. War es denn auch vielleicht dieses literarische Dilemma, das Sie eventuell abgehalten hat, eine klassische Autobiografie zu schreiben, sondern wirklich diese Biografie jetzt in Texten, in früheren Texten und neueren, neugeschriebenen zu rekonstruieren?
Ja, Dilemma würde ich das jetzt nicht nennen. Es sind autobiografische Texte entstanden. Wissen Sie, ich finde meine Texte einfach zu spannend, um nur mit einigen Lebensepisoden, in denen ich Glänzendes oder nicht so Glänzendes geleistet habe, den Rest auszudünnen. Ich finde diesen Mix an kurzer Prosa und längeren Geschichten, gerade ja die Beziehungsgeschichten, die auch ein bisschen merkwürdig sind, was die Männer angeht. Die Frauen kommen eigentlich eher besser weg. Ich finde die mit auch politischen Texten, die auch literarische Momente haben, die zusammenzustellen, reizt mich viel mehr. Alles andere ist ja immer noch da. Ich habe auch keine dramatischen Szenen bis auf eine aufgenommen. Also ich habe die frühen Science-Fiction-Geschichten von mir wiederentdeckt. Die hatte ich fast vergessen. Nö, ich so genau das, was ich so wollte, was sich verweigert, nur reine Literatur zu sein, aber schon eher Literatur ist als politische Selbsterkundung.
Es entstehen aber auch immer wieder biografische Fragen, die man sich als Leser, oder ich habe mir das zumindest diese Frage gestellt. Ich lese mal eine Passage vor, ja, aus einem Text. Kinderzeit, ne? Wir schauen meist Westen, geht zum Fernsehen. Der Direktor auch. Ich weiß es vom Sohn des Hausmeisters, bei dessen Vater sich der Schulchef gern besäuft, wenn er zu Hause nicht mehr darf. Dies Wissen nützt nichts. Ich muss meinen Vater decken, ein leitender Genosse. Das kann ihn ruinieren. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Mutter schärft mir solche Befürchtungen immer wieder ein. Wenn man das liest, Herr Rathenow, da fragt man sich unwillkürlich, oh ja, wie ging das denn weiter? Was hat denn der Vater die Familie gesagt, als der Sohn sich immer mehr zum Oppositionellen entwickelt hat, dann noch öffentlich als Schriftsteller?
Ja, anhand einiger Geschichten könnte man das schon etwas dekonstruieren, auch in den Geschichten über den letzten Besuch in der ersten Kommune. Eine gewisse Distanzierung zum Vater, die dann wieder später zu größerer Nähe gefunden hat. Es sind ganz viele solcher Motive drin, Personen, die auftauchen, zum Beispiel der Schriftsteller Jürgen Fuchs taucht an 3 oder 4 Stellen im Buch auf, aber eben nicht in einer großen biografischen Reminiszenz, sondern als Akteur der Verunsicherung. Ich möchte meine Wahrnehmung selbst testen. Und wenn Sie sich diese Fragen stellen, werden Sie natürlich eins merken, dass ich mit Schule nicht so viel am Sinn hatte. Das ist schon richtig an einigen Sachen. Also eine gewisse antiautoritärer Impuls, der hat sich entwickelt und ist nicht nur der DDR geschuldet.
Ich habe natürlich auf die ganzen politischen Entwicklungen auch der 70er und 80er Jahre gewartet. Diese kommen vor, oft in Form, aber wie Sie schon sagten, von Literatur, von Märchen oder sogar eben Science-Fiction-Geschichten. Das sind witzige Allegorien, auch auf die Realität der Diktatur oft. Nur so waren sie vermutlich unter der Zensur zu veröffentlichen. Wie war das denn jetzt für Sie selber, nach so langer Zeit diese Texte wieder zu lesen?
Naja, veröffentlicht worden sind sie ja fast alle nur im Westen. Einige sind überhaupt nicht veröffentlicht worden. Viele Texte habe ich überhaupt erst entdeckt. Zum Beispiel dieses Hafttagebuch, das hatte ich in West-Berlin so lange gelagert. Also in den editorischen Notizen sieht man einiges von den politischen Hintergründen, wie diese Geschichten veröffentlicht wurden. Insofern habe ich versucht, hier eine, ja, ich würde jetzt sagen, eine Collage zu erstellen, die eine romanhafte Anmutung hat. Deswegen sind die Texte auch hintereinander gedruckt und nicht wie in so einem Lesebuch oder Lyrikband auf jeder Seite schön für sich präsentiert oder alle 10 Seiten dann mit halber Leerseite. Es war für mich sehr spannend und die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Im Grunde wird das weitergehen. Das ist der erste Versuch einer Biografie, ähnlichen Anmutung gewesen.
Ich meine, Sie wurden aber konkret eben auch als Schriftsteller in der DDR verfolgt, ausgespitzelt, geschuhriegelt, saßen sogar mal im Gefängnis, wenn auch nur ganz kurz. Sie standen vor dem Rausschmiss. Selber gingen Sie nie, Herr Rathenow. Sie blieben hartnäckig im Land. Warum eigentlich?
Ja, weil mir das ein Offizier mal so offenbarte, dass ich doch meine Zukunft im Westen vielleicht gestalten sollte. Und da habe ich ihm dann gesagt, bitte nach Ihnen, denn ich fragte mich schon, warum jemand aus einem doch autoritären Staat mir diesen Hinweis gibt, ins Feindesland überzusiedeln. Also wahrscheinlich, um meine Lebendigkeit, meine Wirksamkeit doch eher zu minimieren. Mhm. Weil ich mich in der DDR, ich bin in der DDR geblieben, weil ich dank solcher Institutionen wie dem RIAS oder dem SFB ja auch in West-Berlin veröffentlichen konnte, meine Texte verbreiten konnte, weil ich viele Kontakte hatte, weil es akkreditierte Westjournalisten gab. Also ich fühlte mich eigentlich als eine Transformationsexistenz, die schon, indem sie im Osten war, auch immer ein Stück West-Veröffentlichungsmöglichkeiten hat. Von der Taz bis zum RIAS, das war doch ein sehr breites Spektrum.
Dieses Potpourri von Geschichten nun wird schließlich ja doch auch zu einem großen Porträt der ehemaligen DDR. Wir machen mal einen Sprung zum 9. November 1989. Da ist es lustig zu lesen, wie Sie die Nachricht vom Mauerfall für einen Trick, für eine Intrige hielten. Sie gingen nicht zur Bernauer Straße, sondern nach Hause.
Ja, weil ich dachte, einen Moment lang dachte, die Mauer würde wieder zugemacht, um dann West-Berlin zu stabilisieren. Also meine negativen Mutmaßungen waren noch schlimmer als die real vorhandene Hilflosigkeit der DDR-Führung. Diese Geschichte ist vielleicht ganz interessant, auch durch den letzten Satz, der ja ein selbstkritischer Satz ist. Also ich versuche hier auch Punkte zu finden, wo ich selbst erstaunt bin über meine partielle Ratlosigkeit. Und ich versuche nicht, die Punkte zusammenzufügen, wo ich Heldenhaftes geleistet habe, gefälschter Brief in der FAZ lanciert, um Leute aus der Haft freizupressen, was auch gelungen ist. Also keine Heldengeschichten erzählen, sondern Geschichten, wie man sich orientiert unter schwierigen Verhältnissen. Und das versuche ich im Grunde immer wieder in diesen Texten, auf verschiedene Art.
Ich glaube an die Realität der Absurdität, heißt es einmal. Meistens hört man es andersrum gesagt und da ist es eigentlich eher eine Floskel. Für Sie bleibt die Absurdität der Wirklichkeit dann aber ziemlich stabil, auch im neuen wiedervereinigten Deutschland, wie man es den Texten so ab 1990 dann ansehen kann.
Ja, zum Beispiel ganz real in Alexandria, wo mich ein General in Zivil bei einer öffentlichen Veranstaltung des Goethe-Instituts zusammen mit einem ägyptischen Autor zu einer Art Putsch auf den Tahrir-Platz animieren will, ohne dass ich die Situation deuten konnte damals und eigentlich auch nicht heute deuten kann. In anderen fiktionalen Texten, in der Kindergeschichte über alles klaut, der sich am Schluss selbst stiehlt. Also das ist ein Durchspielen der ganz realen Wahrnehmung mit fiktionaler Erweiterung der Wahrnehmung. Also dann eben doch auch sehr literarisch, denke ich, hoffe ich.
Sie sind derzeit aufgebrochen zur großen deutschlandweiten Lesetour mit dem Buch. Lütz Rathenow, mehrere Lesungen haben Sie schon gehabt. Als wir letzte Woche miteinander telefonierten und Ihren Besuch hier bei uns abgesprochen haben, habe ich Sie in Chemnitz am Telefon erreicht. Da hatten Sie eine Lesung aus Ihrem Buch in einer Schule vor Kindern einer dritten Klasse. Wie sind Sie denn angekommen?
Ja, die Buchhandlung Lessing & Company, Klaus Kowalke, Chemnitz, toller unabhängiger Buchhändler, hatte das organisiert. Ich versuche in mehreren Orten, in Jena, Rostock und anderswo, neben den normalen Abendlesungen auch so eine Testlesung zu machen, wie weit die Kindergeschichten, die in dieses Buch eingewoben sind, wie weit sie funktionieren. Und ich muss sagen, erstaunlich gut. Besonders gut kam der Wolf und die widerspenstigen Geißlein an, wo die Geißlein den Wolf vertreiben, oder ein Eisbär aus Apolda, der durch ein Sprachspiel dem verweigert wird eine Reise, indem man ihm erklärt, dass er eigentlich da schon ist, wo er hin will, und der das auch glaubt. Also das haben die Kinder schon verstanden. Ein anderer Text merkt nicht, okay, die müssten schon 1-2 Jahre älter sein. Also es ist für mich ein Test und ich versuche, das lebendig zu halten, und ich halte es für ganz wichtig, in 3., 4., 5. Klassen aufzutreten. Da habe ich in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht, um überhaupt Interesse an Literatur zu erwecken. Diese Schule war sehr spannend, hat sich sehr darauf vorbereitet. Und ich habe wieder gelernt, dass unabhängige Buchhändler als Mittler das Allerwichtigste sind. Das war hier im Kunstbuch Kollwitzplatz, David Wilmer bei der Premiere, und die Buchhandlung Lesezeichen, Jörg Scholz-Nollau in Dresden. Also ein großes Plädoyer für diese engagierten Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten, das neue Buch von Lutz Rathenow, im Kanon Verlag erschienen, mit 272 Seiten für 24 Euro. Danke bis hierhin, Herr Rathenow. Und noch einmal zurück zu unserem Gast heute hier in der Lesart, Lutz Rathenow und seinem Leben in Geschichten. Eine haben wir uns noch aufgehoben, eine gar nicht kleine, nämlich 10 Jahre, als Sie Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Sachsen waren. Ein ja doch bedeutsames politisches Amt, und wenn man die Zeitungsberichte liest darüber, haben Sie das mit großer Sorgfalt, Akkuratesse und viel politischem Fingerspitzengefühl ausgeübt, dieses Land, dieses Amt. Ich habe im Buch ehrlich gesagt richtig drauf gewartet, gelauert, muss ich sagen. Am Ende kommt sie, die Geschichte, aber als dezidiert literarische, als eine Erzählung aus Dresden, als kleiner Krimi sogar. Von was ist denn da die Rede, Herr Rathenow?
Ja, von einem Landesbeauftragten, der über einen Krimi nachdenkt, wo er einen Landesbeauftragten, also es geht immer nur um Männer, die hier etwas leicht vertrottelt erscheinen, zielgerichtet vertrottelt. Und während er darüber nachdenkt, versuchen ihn zwei
jetzt zu erschießen. Jetzt haben Sie aber ein Wort vergessen. Ein Landesbeauftragten, der darüber nachdenkt für einen Krimi, wo er einen Landesbeauftragten ermordet.
Ermordet, ja. Ja, Krimi sozusagen als Denkspiel. Und er soll dann selbst ermordet werden. Und die zwei Täter, die zufällig zur gleichen Zeit schießen, liquidieren sich gegenseitig. Das ist ein Plot, den ich so noch nirgendwo gesehen und gelesen habe, denn ich mag Krimis eigentlich schon. Das viel Wichtigere hier sind aber die Randgeschichten, also Dinge über Dresden, über ein Döner-Imbiss, den der Landesbeauftragte sehr mag. Also das Buch, also meine Tätigkeit setzt früher in dem Buch ein. Die setzt ein mit einer Eröffnungsrede zu einem Poetry Slam, wo ich ganz kurz zusammenfasse, wie man Vergangenheiten recovered, mixt. Ein Puzzle aus Stücken. Also meine Arbeit war auch ein Puzzle aus ganz verschiedenen Aufgaben, die ich nicht immer nur mit Akkuratesse gemacht habe, sondern versuchte, mit kluger Improvisation die Dinge zu machen, die Eigensinn und Pflichterfüllung zusammenbringen. Also mein Eigensinn und die erwartete Pflichterfüllung. Und das ist sehr spannend. Also für mich ist das nicht so eine behäbige Tätigkeit eines Beamten, der ich zum Glück auch gar nicht war, sondern auch eine Art von Welterkundung, Dienstleistungsbereitschaft für Menschen, die Opfer waren der DDR-Diktatur oder sich als Opfer fühlten in verschiedenen Abstufungen. Und dann aber auch Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und da war die Kunstform, die Literatur, das Theater, die Rimini-Protokolle haben für uns in Dresden eine Inszenierung, eine Stadtinszenierung erstellt, eine Hörcollage, die wir von den Kapazitäten her gar nicht voll nutzen konnten in Kooperation mit dem Theater. Also auch da habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich die Transformation durch Kunst, Kultur, durch eben nicht rein politisch-analytische Form ist, um Vergangenheit lebendig zu machen für andere Generationen.
Gestern war Einheitstag. Wie begehen Sie denn, Herr Lutz Rathenow, einen 3. Oktober? Ist es für Sie ein besonderer Tag?
Ja, wir versuchten spazieren zu gehen an einer Ecke Berlins, die wir nicht kannten. War dann ein bisschen langweiliger als erwartet. Ich begehe ihn neugierig. In den 10 Jahren war ich dann meist redend unterwegs oder habe
reden zugehört. Daran habe ich gedacht, die Amtszeit ging ja erst letztes Jahr zu Ende. Ja, ne? Da waren Sie immer offiziell tätig. Ne?
Nächstes Jahr werde ich auch wahrscheinlich wieder eine Rede halten, aber an einem sehr interessanten Ort, der mit Jena, Erlangen durch Städtepartnerschaften verquickt war. Und das wird auch eine problematisierende Rede sicher sein, wo ich noch nicht weiß heute, was ich in einem Jahr sagen werde, denn ich will auch auf die Welt neugierig bleiben. Also der 3. Oktober ist für mich natürlich einerseits ein zufälliger, andererseits ein sehr schöner und wichtiger Tag. Ich habe in Sachsen darüber nachgedacht, über das Gerücht, was ich da auch mehrfach hörte. Die Sowjetunion hat das Interesse an der DDR dann verloren, als die Uranbrennstäbe im Wismutbergbau nicht mehr nutzbar waren. Das hätte ich gern weiter analysiert. Ja, also Recherche und Veröffentlichkeitsarbeit im Mix.
Vor allem aber weiter trotzig lächeln und das Weltall streicheln mit Ihrem Buch. Sie sind derzeit auf Lesereise, wie gesagt, morgen in Saarbrücken, glaube ich. Ne?
In Saarbrücken, dann in St. Wendel, dann am 12. in Jena, ein Heimspiel
und
zur Frankfurter Buchmesse.
Und den ganzen Oktober und November habe ich gelesen, quer durch
Leipzig,
die Republik.
Leipzig, Weimar, Rostock und dann geht es weiter.
Danke, Lutz Rathenow, für diese Stunde hier bei uns. Alles Gute Ihnen und für das neue Buch.